Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Gesa Ufer und Sie hören den Kompressor-Podcast. Es gibt wenig interessante Frauenfiguren, Klischeerollen für Schwarze und Migranten, Oscar-Nominierungen exklusiv für männliche Regisseure. Die Film- und Fernsehbranche steht im Grunde seit Jahren im Verdacht, viel zu wenig für die eigene Diversität zu tun. Auch und gerade in Deutschland. Und da fällt die neue Verfilmung von Berlin Alexanderplatz, die in dieser Woche startet, durchaus positiv auf. Ich habe mit dem Filmjournalisten und Kurator Armin Fasanifa gesprochen und ihn gefragt, was für ihn das Besondere an dieser Fassung von Regisseur Buran Gurbanes ist.
Ja, er passt ihn vor allen Dingen an ein migrantisches Berlin an, indem er beispielsweise die Hauptperson Franz Bieberkopf, den prekären Hauptdarsteller von Döblin, jetzt durch einen Flüchtling aus Senegal ersetzt. Die haben gemein den Namen Francis, heißt am Anfang und später dann ja Franz genannt. Und ganz ähnlich wie Bieberkopf passiert er quasi dann unterschiedliche Stationen durch die Berliner Halbwelt. Und das ist ja in die 2020er verlegt, 100 Jahre später. Ist großes Kino, ist ein Prestigeprojekt sämtlicher Förderanstalten und ist halt ausstatterisch von den Darstellern her im Erzählton halt sehr fett erzählt.
Mhm. Burhan Gurbani hat jetzt hier seinen dritten Film mit Berlin Alexanderplatz vorgelegt. Ist denn dieses Thema ja im Grunde auf seiner Agenda, diese Diversität? Also steht der Film in so einer Art Reihenfolge?
Irgendwie schon. Und allein seine Werke, sein Werkschaffen bildet quasi so die Wandlung, also vom Problemfilm dann einfach zu einem neuen deutschen Film gut ab. Der hat angefangen mit Shahada, spielt im muslimischen Milieu, hat verschiedene Protagonisten gehabt, die an Wertvorstellungen mit der deutschen Realität irgendwie aufeinanderprallen. Dann hat er aber quasi 180 Grad sich gewendet in seinem zweiten sehr breit auch gelobten Film Wir sind jung, wir sind frei. Da geht es um die Brandanschläge auf ein Asylantenheim in Rostock-Lichtenhage, vor ja fast 30 Jahren inzwischen. Und da fokussiert er auf eine Gruppe von deutschen Jugendlichen, die quasi von Beobachtern einer rassistischen Ausschreitung zu Mittätern werden. Also ganz andere Perspektive. Und jetzt Berlin Alexanderplatz, also ein urdeutscher Roman mit einer migrantischen Perspektive.
Das passt ja jetzt aber, so wie Sie das schildern, von dieser thematischen Breite durchaus zu dieser Forderung nach mehr Diversität. Ist er denn, Burhan Gurbani, damit so ein einzelnes Phänomen oder gibt es mehrere Beispiele?
Also wir können dieses Jahr, und ob das jetzt eine Ausnahme ist oder nicht, muss man dann halt verfolgen. Wir können tatsächlich eine ganz starke Präsenz von, ich nenne es mal, postmigrantischen Filmemachern erkennen. Wir hatten bei der Vergabe des Deutschen Filmpreises, also unter den Nominierten oder unter den Vornominierten, hatten wir einen Deutsch-Iraner, Faraz Shariat, der hat so ein schwules Coming-of-Ages-Drama, wenn man das mal zusammenfassen will, Futur 3 abgeliefert, ganz toller Film, der startet im September, der bringt verschiedene Perspektiven, also die queere Perspektive mit der Exilantenperspektive und der Einwandererperspektive zusammen. Und das funktioniert wunderbar, ist gar nicht theoretisch oder problemgeladen, sondern sehr schön erzählt. Dann hatten wir İlker Çatlak, der hat tatsächlich einen Preis bekommen, das gesprochene Wort. Da geht es um eine Scheinehe zwischen einer Pilotin und einem Kurden, den sie in der Türkei kennenlernt, mit nach Deutschland nimmt. Und dann haben wir unser Dauererfolgsgaranten Burad Dağtekin, kennt man von Fuck You Goethe. Mhm. Und der hat jetzt Das perfekte Geheimnis vorgeliefert. Das sind Filme, die sind stilistisch total unterschiedlich. Aber das einzig Einigende ist, dass die Autoren, die Filmemacher, halt einen Migrationshintergrund haben.
Ja, aber das klingt doch jetzt erstmal so auf den ersten Blick wirklich schon mal recht divers. Sind wir dann nicht auch schon ein ganzes Stück weiter und irgendwie in gewisser Weise im diversen Kino angekommen?
Wenn sich das so hält, wunderbar. Angeprangert werden ja dann auch immer so die Vorabendserien, wo von solchen Perspektiven also meilenbreit wenig zu sehen ist. Die spielen dann immer noch im klassischen deutschen Mittelstandsmilieu. Ich nenne mal ein gutes Beispiel für einen deutschen Stoff, der trotzdem quasi divers angelegt ist. Das ist der große Gewinner des Filmpreises, Systemsprenger von Nora Finkscheid. Da geht es um ein verhaltensauffälliges Mädchen, das durch alle sozialen Institutionen so durchrutscht. Und da haben wir in den Nebenrollen ganz interessante Besetzungen. Da haben wir den Comedian Teddy Teclebrand in einer präsenten Rolle als Erzieher Robert. Mhm. Und da geht es weder darum, dass der jetzt als der übliche Komiker inszeniert wird, noch spielt sein eritreischer Hintergrund irgendeine Rolle. Der ist einfach da besetzt. Und ganz ähnlich ist es mit der bekannten Schauspielerin Mariam Zari. Die spielt einen Charakter namens Ellie Heller. Und das wird auch gar nicht weiter erklärt, dass sie da jetzt vielleicht einen ausländischen Migrationshintergrund hat.
Das scheint ja doch dann eine wirklich gute Entwicklung zu sein. Können Sie vielleicht noch mal ungefähr datieren, wie das eigentlich alles anfing mit diesem, ja, wie kann man das nennen, zum Beispiel dem deutsch-türkischen Kino? Wo ging das los? Mit welcher Generation?
Also seit dem deutsch-türkischen Anwerbeabkommen 1961, wo massiv deutsche Arbeitsmigranten nach Deutschland kamen, gab es immer wieder Ansätze von migrantischen und nicht-migrantischen Filmemachern, einfach individuelle Geschichten zu erzählen, weit weg von den Klischees. Die Klischees waren immer, kennt man dann aus den wieder mal Fernsehserien, der muslimische Mann ist der Täter, die muslimische Frau muss irgendwie von einem deutschen Prinzen vom Patriarchat gerettet werden. Das ist immer so die Grundkonstellation. Da haben wieder Einzelne versucht, individuellere, realistischere Geschichten zu erzählen. Aber massiv war das halt Ende der 90er, Anfang 2000er. Da gab es eine ganze Generation junger, deutschstämmiger Filmschaffender, die haben gesagt, nein, wir erzählen es jetzt mal anders. Vor unserem persönlichen Erfahrungshintergrund und so, wie wir es auch gut finden. Und einige von denen sind immer noch prominent, viele von denen nicht mehr so sehr.
Fatih Akin ist ja auch einer, der einem sofort in den Sinn kommt. Das war damals auch einer so der ersten wirklich großen Bekannten, ne?
War er. Und das ist auch so ein bisschen so eine Last der Vorzeige der Figur des Repräsentanten. Also Fatih Akin hat immer so mit der Attitüde des Rock'n'Roll-Wunderkindes hat er dann auch irgendwie so romantische Fantasien des Publikums und des Feuilletons bedient und war darin auch eine Zeit lang gefangen. Also wehe, ein Film war mal nicht das Meisterwerk, wehe, der war mal halt nur durchschnittlich, dann war die Enttäuschung doppelt und dreifach so groß. Also in dieser Rolle muss man dann auch ganz viel an Projektionen abfangen und deshalb ist ja die Forderung nach einer neuen Normalität, wo der ethnische Hintergrund, der nationale Hintergrund, der Migrationshintergrund nicht mehr so eine Rolle spielt, ist ja ganz dringend und berechtigt.
Amin Farsi, wenn Sie jetzt nochmal auf diese, ja, sagen wir mal, jüngste Generation der Filmschaffenden schauen, ist für die eigentlich die Fragestellung dieser Pioniere von damals überhaupt noch relevant?
Ja, wenn man sich mit denen unterhält, dann kennen die in der Tat teilweise diese frühen Vertreterinnen und Vertreter, Ayşe Pollard, Julie Alada, Yüksel Yavuz, alle immer noch tätig, die kennen die gar nicht mehr, die machen einfach ihr eigenes Ding. Die fangen im Jetzt an und versuchen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Also ich habe hier in Köln eine Gruppe türkeistämmiger Absolventinnen rund um die Kölner Hochschule, die machen vielfältigste Filme von Dokumentar-Essays bis zum Spielfilm, kriegen Preise in Oberhausen auf der Berlinale, sind Oscar vornominiert. Und da kommen sehr viel verschiedene und interessante Werke raus, die in der Zukunft dann natürlich auch wieder, sagen wir mal, in den Film- und Fernsehmarkt einsickern werden.
Es tut sich also durchaus was in Sachen Diversität im deutschen Kino, sagt der Filmjournalist und Kurator Amin Farsanifar. Die sogenannte Pride-Saison, die beginnt im Juni und feiert ihren Höhepunkt Ende Juli mit dem Christopher Street Day. Kein Zufall, dass ausgerechnet jetzt auch die Werbeindustrie das Thema für sich entdeckt hat. Regenbogenflaggen als Symbol für die queere Community, die finden sich dieser Tage auf Kaugummi- und Gummibärchenpackungen, auf T-Shirts und auf Kosmetikartikeln. Wie groß das Engagement vieler dieser Firmen für die queere Community tatsächlich ist, das ist Thema unserer zweiten Podcast-Folge. Hören Sie unbedingt rein.